Das ist kein Pattenspiel, ne? Wenn man jetzt einen Verein mit 500 Mitgliedern dann hätte und alle ihre 50 Gramm, so wie es aussieht, dann auch im Monat abnehmen, dann kommt man, glaube ich, auf 25 Kilo im Monat, also knapp 300 Kilo im Jahr. Und eine 300-Kilo-Produktion ist gar für Privatpersonen jetzt keine leichte Aufgabe, die man einfach mal so umsetzt. Und schwierig, weil es natürlich ganz unterschiedliche Sorten gibt, die ganz unterschiedlichen Ertrag haben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute geht es weiter mit dem Special zum Thema Cannabis Social Clubs. Und dazu habe ich Dirk Heideprim eingeladen. Er ist der Vizepräsident des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft und er ist bei Aurora Deutschland zuständig für die Außenbeziehungen in Europa. Aurora Deutschland ist einer der drei Anbauer, die in Deutschland Medizinalcannabis anbauen dürfen. Mit ihm lässt es sich natürlich hervorragend über die anstehende Legalisierung von Cannabis fachsimpeln. Wir haben uns über die neuesten Pläne der Ampelkoalition unterhalten, und zwar über die Cannabis Social Clubs. Wir gucken hier natürlich alle noch in die Glaskugel. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden und was gilt es alles zu beachten? In unserem Gespräch konnten wir uns ein paar dieser Knackpunkte anschauen, die es noch zu lösen gilt. Es ist und bleibt spannend. Deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Ja, hallo Dirk, ich freue mich total, dass wir beide heute so ein VCA-Hanfgespräch führen und zumal dieses Gespräch ja ein brandaktuelles Thema behandeln soll, nämlich die Cannabis Social Clubs. Wir haben ja jetzt von der Regierung erfahren, dass das so der erste Schritt sein soll, den die Regierung gehen möchte, die Social Clubs und der Eigenanbau. Da wäre es mir natürlich wichtig zu erfahren, wie du das so siehst. Aber bevor ich dir gleich Löcher in den Bauch frage, wäre das toll, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest.
Ja, danke, Christiane. Ich freue mich auch, bei dir zu sein, auch wenn es virtuell ist. Ja, mein Name ist Dirk Heideprim. Ich bin bei der Aurora Europe GmbH angestellt als Vice President External Affairs. Aber hier in der Runde spreche ich als Vizepräsident des Branchenverbandes Cannabiswirtschaft, in dem ich neben der Funktion als Vizepräsident auch als Fachbereichsleiter für das Thema Genussmittelregulierung, also genau für diese Legalisierung, verantwortlich bin.
Passt dann ja perfekt sozusagen. Dirk, ich möchte jetzt natürlich unbedingt deine Einschätzung wissen. Wie sieht's denn aus? Findet das Ganze jetzt eigentlich noch in 2024 statt, so wie die Regierung das so ungefähr angekündigt hat? Die Meinungen gehen da aber komplett auseinander. Was sagst du dazu?
Naja, alles, was wir im Moment ja haben, ist ein Eckpunktepapier, was von zwei Ministern vorgestellt ist. Das ist nicht mal ein Kabinettsbeschluss, sondern hier haben wir wirklich irgendwie eine vorläufige Orientierung, wo die Reise hingehen soll. Wie der Landwirtschaftsminister Özdemir und der Gesundheitsminister Lauterbach angekündigt haben, soll das zumindest die erste Säule ja noch in diesem Jahr in Kraft treten. Ich glaube ganz ehrlich, das ist eine große Herausforderung, das zu schaffen, weil es auch nicht so einfach alles umzusetzen ist. Da sind so viele Dinge, die noch geklärt werden müssen, wo deutlich gemacht werden muss, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Ich glaube, wir können da wirklich eine gute Antwort erst geben, wenn wir einen Gesetzentwurf sehen. Das glaube ich auch, dass er nicht mehr im April kommen wird. Ich denke, dass das ein bisschen herausfordernd ist. Aber dann werden wir es sehen. Und dann muss man den normalen parlamentarischen Prozess angucken. Aber grundsätzlich Zeit wäre genug da. Wenn der Gesetzentwurf demnächst kommt, kann das sicherlich, ich denke, nach Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.
Aha, okay. Ja, also da sind wir gespannt. Was schätzt du denn, sind die Voraussetzungen für so eine Vereinsgründung? Hast du da eine Vorstellung, was das sein kann?
Naja, ich meine, das deutsche Vereinsrecht ist da ja ziemlich klar. Ich meine, da haben wir beide ja auch viel Erfahrung mit, indem wir in Verbänden aktiv sind. Ne, dann braucht man natürlich irgendwie eine Satzung und ein Vorstand muss gewählt werden. Und dann braucht man jemanden, der sich die Finanzen anguckt und etc. etc. Also es ist, glaube ich, nicht so schwer, einen Verein zu gründen. Ich glaube, die Herausforderung ist da viel mehr, genau zu wissen, in welche Richtung man geht. Weil ich denke, hier ist die Frage, wie soll so ein Anbau in einem Cannabis-Club aussehen? Kann das irgendwo in einem Hinterhof gemacht werden? Kann das, braucht man spezielle Anbau-Locations, die dafür genehmigt sind? Wie sieht da irgendwie zum Beispiel eine Überwachung, eine Kontrolle, auch eine Qualitätskontrolle aus? Wir müssen uns, glaube ich, ganz deutlich klar machen, dass hier einfach Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind, um zu sagen, das kann gut funktionieren oder nicht. Wir als Industrie sehen, die auch Erfahrung mit dem Anbau haben, sagen natürlich, das ist kein Pappenstiel, ne? Wenn man jetzt einen Verein mit 500 Mitgliedern dann hätte und alle ihre 50 Gramm, so wie es aussieht, dann auch im Monat abnehmen, dann kommt man, glaube ich, auf 25 Kilo im Monat, also knapp 300 Kilo im Jahr. Und eine 300 Kilo Produktion ist auch für, also gerade für Privatpersonen jetzt keine leichte Aufgabe, die man einfach mal so umsetzt.
Also es wird ja wahrscheinlich Indoor sein oder in Gewächshäusern. Also es werden ja keine Felder draußen sein. Ich glaube auch nicht, dass der Ertrag da so sonderlich gut wäre oder die Qualität. So, jetzt gehen wir mal von 500 Mitgliedern aus. Das heißt 5 Pflanzen pro Mitglied, also 2500 Pflanzen. Wie viel Platz braucht man denn dafür, für 2500 Pflanzen?
Ja, also das ist halt schon die erste Sache, wo es dann gar nicht so einfach ist, weil das pauschal 2500 Pflanzen, das ist halt schon schwierig, weil es natürlich ganz unterschiedliche Sorten gibt, die ganz unterschiedlichen Ertrag haben. Ich kann auch Freiland eine Pflanze anbauen, die mehrere Kilo abwirft. Grundsätzlich braucht man schon einen Raum. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut einen guten Vergleich ziehen. Wir haben in Deutschland im Moment 3 Anbauer für Medizinalcannabis, die zusammen pro Jahr 2,6 Tonnen produzieren dürfen. Und wir als Aurora sind da einer davon. Und wir haben eine Produktion, wo wir alle 2 Wochen ernten, etwa 40 Kilo. Dafür braucht man halt einen großen Raum. Also für so einen Cannabis-Club braucht man schon 100-200 Quadratmeter Raum, am besten mehrere, um regelmäßigen Anbau zu haben, um eben nicht auch so viel lagern zu müssen. Weil das muss man sich ja auch klar machen, wenn man jetzt die 300 Kilo Outdoor zum Beispiel mit einem Mal produzieren würde, dann liegen dann irgendwo 300 Kilo Cannabis nach der Ernte rum. Das ist auch eine Herausforderung, die sicher zu lagern. Also es sind halt eben einfach noch viele Fragezeichen, wo man eine gesetzliche Regelung braucht und wo man auch sich klar sein muss, dass es eben nicht mit so einem kleinen Zimmerchen abgetan ist, sondern im Zweifel eben auch wirklich, da man weitergehen muss, was auch Mutterpflanzen angeht. Wo hält man die? Wo züchtet man die? Was auch die Stecklinge angeht, also in der professionellen Produktion sind das alles gesonderte Räume, die gesondert belüftet, besondere Nahrung haben. Natürlich haben viele derjenigen, die dann so einen Club gründen werden, auch Erfahrung im Anbau. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich 10, 20 Pflanzen anbaue.
Absolut.
Oder ob ich dann bei 1800, glaube ich, haben wir in einem Raum da angelangt. Das ist halt schon eine Herausforderung, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, das Ganze muss ja auch getrocknet werden. Ich brauche ja auch irgendwie Trockenräume, wo ich die Pflanzen dann aufhänge zum Trocknen. Und die müssen ja auch ein bestimmtes Klima haben, damit die richtig trocknen, oder?
Ja, natürlich. Also das sollte eine gute Belüftung sein. Es ist jetzt nicht so aufwendig, da einen richtigen Trockenraum zu bauen. Und wie gesagt, ich glaube, viele davon haben Erfahrung. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach alles eine Frage des Platzes. Und wenn man jetzt sich einen Club, sagen wir mal, irgendwo in Berlin-Kreuzberg vorstellt, dann ist halt da schon die Frage, ob die dann in der Gegend irgendwie Lagerkapazitäten und Anbaukapazitäten finden, die halt auch noch bei den aktuellen Mietpreisen bezahlbar sind, so dass sich das am Ende rechnet, ne?
Ja, da hast du völlig recht. Und ich denke mal, die Mitglieder wollen ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Sorten haben. Das wird ja verschiedene Sorten geben. Das müsste man dann ja in unterschiedlichen Räumen machen. Oder wie sieht das aus? Kann man die so nebeneinander pflanzen?
Ja, also die optimale Variante ist natürlich, verschiedene Pflanzräume zu haben. Und du hast natürlich völlig recht. Das ist, glaube ich, eine der Grundfragen, die hier noch nicht beantwortet sind, auch für die Säule 2, wenn wir da nachher gucken, dass natürlich der Anspruch der Konsumenten nicht ist, jetzt irgendwie eine Strain zu haben, eine Sorte, sagen wir mal, irgendwie eine ausgeglichene 15-15 Sorte oder sowas, CBD und THC oder 12-12, sondern da ist natürlich der Wunsch da, auch immer wieder was Neues zu haben und eine Auswahl zu haben. Also ich glaube, unter 4-5 Sorten in einem Club macht das auch keinen Sinn. Aber das ist halt eben genau die Frage, die sich da stellt. Wie professionell kann man das aufziehen? Ich glaube, das ist überhaupt kein Thema, wenn man in kleinen Mengen auch mal in einem Raum produziert. Aber wie gesagt, wenn man dann 500 Mitglieder hat, hat man auch eine Verantwortung den Mitgliedern gegenüber, dass die Qualität des Produktes stimmt, dass das nicht da kein Schimmel, keine Schwermetalle, keine anderen Belastungen, mikrobielle Belastungen da sind, weil immerhin das Cannabis dann inhaliert werden wird. Also es ist, glaube ich, für mich noch ein langer Weg und da sind noch viele Fragezeichen, die wir mit der Bundesregierung diskutieren werden.
Ja, absolut. Wer könnte denn zum Beispiel die Qualität und die Sicherheit des Produktes überprüfen? Ich meine, sind die selber dann die Anbauer da so ausgebildet, dass sie das selber machen können oder wird das dann irgendwo hingegeben? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie könnte das geregelt werden?
Also wir haben ja den Vorteil in Deutschland, dass wir jetzt seit 6 Jahren einen Medizinalcannabismarkt haben und da im Parallel haben sich natürlich auch Labore in die Richtung entwickelt, dass sie sich auch Cannabis spezialisiert haben. Also wir haben da eine Handvoll wirklich gute Labore in Deutschland. Aber hier stellt sich halt auch die Frage, muss das von den Laboren gemacht? Auch das ist wieder ein Kostenaufwand. Oder auch die Frage, wie viel muss da getestet werden? In welcher Menge? Ich meine, wir werden nicht die gleichen Anforderungen anlegen können wie im Medizinalcannabis, wo wir sehr, sehr viel testen und auch sehr, sehr explizit nach Verunreinigung testen etc. Im Eckpunktepapier stand ja mit drin, dass irgendwie der durchschnittliche THC-Gehalt angegeben werden soll, was halt auch eine Herausforderung ist, bei der natürlich sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie eine Charge angebaut wurde, wie die Sonneneinstrahlung ist, wie lange sie stehen bleibt, etc. pp. Also wie gesagt, das ist sicherlich noch viele Fragen offen. Meine Befürchtung ist, dass am Ende wir doch so viel regulieren müssen, dass es für die Cannabis-Clubs schwer werden wird, das in eigener Regie wirklich umzusetzen.
Ist es nicht so ähnlich in Malta gelaufen? Das war doch auch so restriktiv und so stark geregelt, dass das gar nicht so schnell losgehen kann oder konnte.
Es gibt ja unterschiedliche Varianten und Ausprägungen. Und es ist immer eine Herausforderung. Entweder ich reguliere es ziemlich intensiv und kontrolliere es intensiv, da ist im Alter ein gutes Beispiel, dann ist es halt für die Anbauer schwierig. Oder ich mache es eben relativ, sagen wir mal, liberal und mit weniger Restriktionen, dann ende ich im Zweifel in einem Setup, wie wir es in Spanien haben, wo wir im schlimmsten Fall Produkt vom Schwarzmarkt dann über die Cannabis-Clubs verteilt kriegen. Also das ist natürlich etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen.
Ja, definitiv, weil ich meine, das ist ja auch Sinn und Zweck dieser ganzen Übung, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, wobei ich das natürlich noch nicht sehe mit diesem Angebot der Regierung, die Cannabis Social Clubs zu gründen und Eigenanbau zu gewährleisten. Finde ich ein bisschen schwierig, den Schwarzmarkt damit auszutrocknen.
Ja, da stimme ich dir zu. Also das ist ganz klar nicht der Schritt, der den Schwarzmarkt irgendwie den gar ausmachen wird. Aber ich will auch ganz deutlich und das auch für die Industrie sagen, es ist in keinster Weise so, dass wir jetzt sagen, diese erste Säule ist eine Katastrophe und das darf so nicht sein, sondern wir müssen da ganz klar sagen, es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es ist erstmal wichtig,
das ist richtig,
dass wir hier uns eingestehen, dass die Prohibitionspolitik der letzten Jahrzehnte gescheitert ist und dass wir endlich auch eine Bundesregierung haben, die wirklich Schritte angehen will. Ist das jetzt das, was wir uns als Industrie gewünscht haben? Sicherlich nicht. Aber es ist natürlich uns auch immer klar gewesen, dass das kein einfacher Weg wird. Hiermit haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, dass kurzfristig erstmal was für die Konsumenten geschaffen werden kann. Ich glaube aber eben auch nicht, dass jetzt wir Tausende von Cannabis-Clubs in nächster Zeit hier sehen werden, die irgendwie, wenn wir an die Haukat-Studie denken, was die auch den Bedarf in Deutschland mit knapp 400 Tonnen ausgewiesen hat. Das ist natürlich über Cannabis-Clubs kaum darstellbar.
Absolut. Ich wollte mich gerne mal so deine Einschätzung wissen zur Kostenstruktur, weil da habe ich natürlich viel drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt anbaue in einem Social Club, dann wird das dann irgendwo Indoor sein. Das heißt, ich brauche natürlich auch irgendwo künstliches Licht, damit ich auch eine vernünftige Qualität erhalte, hohe THC-Werte, die ich vielleicht haben möchte, THC-Konzentration. Wie hoch schätzt du denn da so Energiekosten ein, wenn man jetzt tatsächlich von 1.500 bis 2.000 Pflanzen ausgehen würde?
Das ist halt auch sehr schwer einzuschätzen im Moment. Da gehen natürlich auch die Kalkulationen, die unterschiedliche Player in dem Umfeld jetzt machen, sehr auseinander, weil das natürlich auch wieder sehr stark damit zu tun hat, welche Vorschriften, welche Regularien der Bund dann fordern wird. Grundsätzlich geht das heute mit aktueller LED-Technik, kann man da schon viel machen, aber es ist ja nicht nur das Licht alleine, es ist ja eine Klimatisierung. Es ist auch eine Frage der B- und Entlüftung, weil das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass wenn da keine gute Entlüftung ist mit Filter etc., die Nachbarn sich nicht unbedingt darüber freuen werden, dass da jetzt angebaut wird, weil es kann durchaus eine geruchsintensive Geschichte sein.
Absolut, absolut. Der eine oder andere Nachbar freut sich vielleicht, aber andere können sich natürlich gestört fühlen. Das sehe ich natürlich, stimmt aus. Sehr
schön. Es gibt schon einen Grund, warum die Anlagen in Deutschland entweder in Industriegebieten oder weiß nicht, ein alter Schlachthof etc. sind. Und natürlich, der Aufwand, den wir betreiben als professionelle Anbauer, wird natürlich viel größer sein. Aber wenn man auch mit Zulieferern spricht, die Pflanztische und die Licht etc. machen, die gehen halt durchaus von Kosten, gerade bei der Anschaffung, irgendwo zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter aus.
Das heißt also, solche Social Clubs müssten sich dann ja auch wieder Investoren suchen, um erstmal dieses Grundequipment überhaupt zu schaffen oder die Grundvoraussetzungen zu schaffen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das aus den Mitgliedsbeiträgen, wenn noch gar nichts vorhanden ist, irgendwo finanzieren können. Oder wie siehst du das?
Ja, also auch das ist, glaube ich, genau so ein Punkt, wo ich Ihnen wieder sagen muss, das ist noch eine Sache, die ganz klar geklärt werden muss. Weil es wurde deutlich gemacht, dass hier keine kommerziellen Ziele verfolgt werden dürfen. Ja. Natürlich ist es immer möglich, in einem Verein irgendwie Sponsoren zu finden. Auch das kennen wir. Wir suchen ja auch immer nach Sponsoren für unsere Veranstaltungen etc. Aber du hast natürlich keine Schwäche. Da ist eine Vorabinvestition notwendig. Und auch da schließt sich dann nochmal eine Frage an, zum Beispiel, wie sieht das mit Banken aus? Sind die denn willens, sowas vorzufinanzieren, dort Kredite zu stellen?
Absolut, ja.
Selbst wir als Medizinal-Cannabis-Anbauer sehen ja immer wieder die Problematik, dass selbst mit uns in einem legalen Markt börsennotierte Unternehmen es nicht so einfach ist, eine Bank zu finden, die im Bereich Cannabis aktiv sein möchte.
Nee, definitiv. Also die Holländer haben ja das gleiche Problem, ne?
Ganz genau.
Keine Finanzierung über die Banken bekommen. Wie sieht denn das aus? Die brauchen dann ja irgendwie einen professionellen Grower. Ich meine, das wird ja nicht, die Mitglieder werden da ja nicht ihre Pflänzchen versorgen selber, sondern das wird ja jemand sein, der dann angestellt wird und der ein Gehalt bekommen muss, oder?
Ja, davon gehe ich ganz fest aus. Aber ich gehe auch davon aus, wenn man einen großen Club hat, dass man ihn nicht mit einem Grower hinkommen wird. Also auch da, klar, auch da müssen Strukturen geschaffen werden, dass man Mitarbeiter anstellt. Da die Herausforderung, professionelle Grower zu finden, ist jetzt nicht so riesig, gerade weil es natürlich eine Möglichkeit ist für die sogenannten Legacy Grower, also die heute schon illegal angebaut haben, ihr Talent zum Beruf zu machen, was ja auch absolut gewollt und gut ist. Aber es ist natürlich genau das. Man wird dann eben nicht nur, dass man einen Verein gründet, dass man eine Verantwortung hat, dass man den Finanzabschluss etc. machen muss und einen Vorstand wählen, der auch haftet, sondern man wird auch im Zweifel Arbeitgeber.
Definitiv. Dann kommen ja auch noch Kosten auf die Mitglieder zu. Also ein Gewächshaus muss ja wahrscheinlich gepachtet werden. Es muss Platz gepachtet werden. Das kommt ja auch noch dazu. Also das gehört mir dann ja wahrscheinlich nicht das Grundstück, sondern ich werde irgendein Gewächshaus wahrscheinlich pachten.
Ja, ich bin da ganz ehrlich, ich bin optimistisch, dass es ganz viele geben wird, die das sehr professionell umsetzen können. Aber das sind eben nicht aus meiner Sicht nicht tausende Vereine, sondern wenn wir ein paar Hände voll über die Bundesrepublik verteilt haben, die das wirklich professionell gut machen können, dann ist das die eine Sache. Das wird quasi die Grundlastversorgung sein. Und du wirst natürlich, und das glaube ich, ist eher der interessante Fall für viele, sagen wir mal, Enthusiasten haben, die sich mit ein paar Freunden zusammentun, einen kleinen Verein gründen und für sich selbst ein bisschen was ziehen, ne? Wir dann irgendwie vielleicht 10, 20 Mitglieder und nicht 500 haben
werden. Ja, okay, das sehe ich auch realistischer an. Vor allen Dingen frage ich mich, also wenn ich diese ganzen Kosten sehe, wie eine Pachtgebühr, die Energiekosten, Kosten für die Ernährung der Pflanzen, der Grower muss bezahlt werden und. Erreichen wir da überhaupt Schwarzmarktpreise dann? Also wenn ich den Mitgliedsbeitrag jetzt mal so betrachte und umrechnen würde auf den Grammpreis, den der Social Club dann nehmen müsste, beziehungsweise natürlich auch die Mitgliedsgebühr, erreiche ich da überhaupt Schwarzmarktpreise?
Ich denke, dass das durchaus möglich ist, wenn man das ziemlich professionell aufzieht. Also es ist, glaube ich, dann Herausforderung Nummer 5 oder 6, dass man eben nicht mehr nur anbaut oder ähnliches, sondern dann hier jetzt auch quasi geschäftstätig ist. Man muss sich dann durchaus kalkulieren, wie das ist. Deshalb sagen wir ja auch als Industrie, wir haben die Möglichkeiten, euch zu helfen. Wir haben professionellen Anbau. Wir haben alle noch ein bisschen Kapazitäten. Wir können Pflanzräume verpachten. Wir können Auftragsproduktionen machen. Aber so im Moment ist das, glaube ich, bei der Bundesregierung nicht vorgesehen. Aber wir werben natürlich stark dafür, dass die Industrie da auch an dem Punkt helfen kann. Und das auch zu einem Preis, wo jetzt die Industrie nicht irgendwie sich eine goldene Nase verdienen will, sondern einfach, dass die Dinge jetzt angeschoben werden und in die richtige Richtung gehen.
Wer könnte denn diese Clubs kontrollieren überhaupt in Deutschland? Hast du da eine Vorstellung, wer das übernehmen könnte, die Kontrolle?
Das ist der nächste Punkt, der mich umtreibt, weil es natürlich drinsteht, die Länder übernehmen die Überwachung, glaube ich. Wir sehen das heute schon im Medizinalbereich, dass natürlich von Bundesland zu Bundesland die Situation völlig unterschiedlich ist. Wir haben Behörden, die jetzt schon viel Erfahrung haben. Nehmen wir mal zum Beispiel Sageso in Berlin natürlich, die viele Cannabis-Firmen haben Sitz in Berlin und dann ist das Sageso da zuständig. Wir haben genau 3 Bundesländer, die mit Anbauerfahrung haben. Das ist Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein. Und wir haben überall dann mal Regierungsbehörden, die quasi die Überwachung übernehmen. Aber das ist halt noch alles sehr überschaubar. Die Frage, die sich dann wirklich anschließt, ist zum Beispiel Mengenüberwachung. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die dann
absolut
jemand hat. Weil wenn ich einschätzen soll, da stehen jetzt, sagen wir mal, 500 Pflanzen in einem Raum. Was ist denn das, eine getrocknete Blüte am Ende? Ja. Das ist, glaube ich, nahezu unmöglich, weil von dem, was da steht, dürfen im Moment nur die Blüten benutzt werden. Wir haben dann noch einen Trocknungsverlust von 80% oder ähnlichem. Ja, und dann das einzuschätzen wird halt schwer. Ich hoffe, dass man einen Weg findet, aber ich halte das auch für eine riesige Herausforderung. Man kann da nicht irgendwie das Ordnungsamt schicken, glaube ich, das wird nichts. Und wenn das zusätzlich über auf die Behörden wie das Lageso kommen, die sehr, sehr gut arbeiten und sehr, sehr viel Mühe sich geben, aber natürlich personell auch mega unterbesetzt sind, wird das eine ganz doll spannende Kiste.
Ja, absolut. Und das müssen ja irgendwie auch Fachleute sein, die das dann überwachen und einschätzen. Also die müssen schon so ein bisschen in so ein Grundwissen müssen die ja haben, dass sie das einschätzen können, okay, wie hoch könnte denn die Ernte sein und kommt das überhaupt hin mit der Mitgliederanzahl? Also super spannendes Thema. Nochmal kurz zum Schwarzmarkt. Es wird ja erlaubt sein, dass ich 25 Gramm bei mir in der Tasche tragen darf, straffrei. Ist zumindest der Plan. Ist das nicht super für den Schwarzmarkt? Ich meine, dann schicke ich meine Leute los mit 25 Gramm in der Tasche und wenn die in die Kontrolle kommen, war das eben mein eigener Anbau.
Ja, es ist nicht der schwarze Tag für den Schwarzmarkt gewesen, als das gewohnte Papier vorgestellt wurde. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, jetzt auch einfach ganz wichtig, dass man diese erste Säule schnell angeht, aber viel wichtiger auch hier die zweite Säule, also sprich die Pilotprojekte, relativ zügig nachzieht, weil das wird erst den wirklichen Impact auf den Schwarzmarkt haben, je nachdem, wie diese zweite Säule dann ausgestaltet wird. Aber im Moment, glaube ich, sind viele Fragen. Also das sollte man sich auch nochmal genau angucken. Ich habe das Beispiel Spanien genannt, durchaus in den Social Clubs auch Produkt vom Schwarzmarkt verkauft wird. Oder es geht sogar, das haben wir in Kanada gesehen, da gibt es so ein Programm, das nennt sich Designated Growing Programm, wo man als Patient quasi einem Dritten sein Rezept geben kann, der dann für einen anbaut, wo dann irgendwann Produktionsmengen erreicht werden, wo das aus diesem Anbau wieder in den Schwarzmarkt geht. Deshalb sage ich, ich halte es für wirklich eine Herausforderung, hier jetzt einen Gesetzentwurf einen abstimmbaren zu machen, der auch funktioniert. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund von, lass es uns jetzt angehen und jeden einzelnen Gramm, den wir nicht auf dem Schwarzmarkt verkaufen, ist ein guter Schritt.
Ja, absolut. Also da gebe ich dir total recht. Ich bin weiterhin gespannt, auf wann es losgeht mit dem Piloten, weil den sehe ich tatsächlich noch in weiter Ferne. Da muss die EU ja auch noch irgendwo zustimmen und wir müssen mal gucken, wo das dann herkommt und wie das dann alles laufen soll. Es bleibt absolut spannend. Ich möchte jetzt aber ganz kurz mal auf den Medizinalcannabis eingehen. Und zwar, wie siehst du das, diese Vorhaben der Regierung? Wird das ein Fortschritt oder ein Rückschritt für den Medizinalcannabis?
Ich bin ja auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir das Thema auch noch mit anschneiden, weil das ist etwas, was mir in der Debatte im Moment komplett fehlt.
Absolut, mir auch.
Wir haben eine Problematik auf dem Medizinalcannabismarkt, dass wir eine sehr, sehr hohe Zahl von sogenannten Privatzahlern haben. Patienten, die also keine Erstattung über die Krankenkasse kriegen. Das ist ein Problem einerseits natürlich der hohen Ablehnungsquote, aber auch andere Faktoren spielen da jetzt einfach mit rein. Und in diesem Bereich werden wir, denke ich, viele sehen, die von Apothekenbezug wechseln in Cannabis-Club oder ähnliches. Und das halte ich für ein riesiges Risiko bei einem Patient. Und wir reden hier in der Regel von Patienten mit wirklich Krankheiten, die jetzt nicht ohne sind. Sollte unter einer ärztlichen Therapie, in einer ärztlichen Begleitung sein. Und vor allem nutzt er das als Medikament. Das muss natürlich höchsten Ansprüchen genügen und da sollten wir auch weiterhin den Bezug über die Apotheken sicherstellen und GMP-produziertes Cannabis zur Verfügung stellen müssen. Da aus meiner Sicht muss die Bundesregierung ran. Die Bundesregierung muss, wenn sie das jetzt alles umsetzt, auch daran und nochmal die Regeln für den Medizinalcannabismarkt, für den Medizinalcannabisbezug von Patienten einfach nochmal verbessern.
Absolut. Das sehen wir genauso. Also das fehlt uns auch von VCR-Seiten komplett, dass man gar nichts hört zu einer Novellierung des Cannabis als Medizingesetz, was im Zuge mit dieser Legalisierung einfach angegangen werden muss. Das kann nicht sein, dass das so ausgeklammert wird jetzt.
Ja, und vor allem, wenn wir uns überlegen, warum auch dieses Cannabis als Medizingesetz vor 6 Jahren in Kraft getreten ist. Da war es auch das Ziel, A, Patienten aus dem Schwarzmarkt rauszukriegen, B, Patienten nicht in den Eigenanbau zu gehen und C, eine ärztliche Begleitung der Patienten sicherzustellen. Und das führen wir so ein bisschen ad absurdum, wenn wir jetzt hier sehr viele Aktivitäten, wie gesagt, die ich für richtig halte, bei der Legalisierung machen, aber dann vergessen, dass wir auch Patienten haben, die erstmal versorgt werden müssen, wo wir sicher gehen müssen, dass die gut versorgt werden. Weil das Schlimmste, glaube ich, was uns passieren kann, sind Behandlungsfehler, Falschtherapie etc. Und das wirkt sich dann negativ aus. Und wir haben heute viel Erfahrung. Wir haben tolle Ärzte in Deutschland, die sehr viel Erfahrung mit dem Umgang von Cannabis haben. Wir haben Apotheken in Deutschland, die in den letzten 6 Jahren so viel Know-how draufgebracht haben, die innovativ sind, die andere Applikationsformen entwickelt haben etc. Da muss man aber auch sagen, wir dürfen das nicht vergessen. Und die Bundesregierung ist aus meiner Sicht in der Pflicht, hier aktiv zu werden.
Ja, absolut. Na, also wir wollen jetzt nicht die Rolle rückwärts machen, weil das wäre es nämlich dann sind wir vor 2017, als der eigene Anbau da vorangetrieben wurde, für Patienten oder erlaubt wurde. Das darf auf keinen Fall sein. Wir müssen weiter vorangehen. Die Forschung muss weiter vorangetrieben werden. Und vor allen Dingen, also wir haben ja das Gesetz, aber die Therapiehoheit der Ärzte muss endlich geachtet werden und das muss von Krankenkassen übernommen werden. Das ist ganz entscheidend. Das ist ja das, wo wir versuchen, dafür zu kämpfen, dass irgendwo das weiterhin auf die Blüten von den Krankenkassen übernommen wird.
Ja, du hast für mich gerade aber mal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Von Cannabis als Medizin, von den Firmen, von den Apothekern, den Ärzten etc. wird immer wieder erwartet und verlangt, dass wir wissenschaftliche Daten liefern, dass das besser erforscht werden muss. Und dann führen wir es im Zweifel ad absurdum, indem wir hier die Möglichkeit schaffen, zu sagen, wir brauchen eigentlich Cannabis als Medizin ja nicht mehr, wenn es dann legal ist. Und das ist für mich der falscheste Weg, vor allem weil auch die Ansprüche in einem Medizinalcannabis-Bereich ganz andere sind als in dem legalen Bereich. Medizinalcannabis, auch bei der Blüte, geht es vor allem darum, dass ich die gleichen Sorte immer verfügbar habe, dass ein Patient immer das Gleiche bekommen kann, ob das er eingestellt ist, dass ich Extrakte habe, die genau eingestellt sind, etc. pp. Bin da ganz bei dir. Und wie soll eine Wissenschaft in dem Bereich funktionieren, wenn auch für die Medizinalcannabis-Firmen kein Geld mehr verdienen können? Das muss man auch sehr deutlich sagen.
Also da sind wir uns absolut einig. Patienten sollten auf jeden Fall zum Arzt gehen, vom Arzt begleitet werden, ihr Rezept in der Apotheke einlösen können und vor allen Dingen Kostenübernahme zu bekommen von ihrer Krankenkasse, sodass da wirklich die Therapie gewährleistet ist für diese wirklich schwerkranken chronischen Patienten. Sag mal, jetzt nochmal eine andere Frage. Nochmal zurückkommen zu den Social Clubs. Wird die Industrie das irgendwie unterstützen, zum Beispiel durch den Verkauf von Stecklingen? Oder wird die Industrie vielleicht Schulungen anbieten zum Anbau, zur Verarbeitung? Gibt's da so Projekte, über die ihr vielleicht schon nachdenkt?
Ja, also sicherlich sind viele Möglichkeiten da. Ich würde das auch nochmal hier sehr deutlich machen. Es geht der Industrie in dem Fall natürlich auch darum, dieses zarte Pflänzchen Legalisierung auch so zu unterstützen, dass wir langfristig in eine Situation kommen, wo es nicht nur entkriminalisiert ist, sondern wo wir auch, so wie es die Bundesregierung ursprünglich mal geplant hat, einen qualitätsgesicherten, nachvollziehbaren Markt haben, der den Schwarzmarkt überflüssig macht. Vor dem Hintergrund wird es sicherlich ganz viele Initiativen geben. Nochmal, und da komme ich auf den Anfang zurück, wir wissen aber im Moment nicht, welche Optionen da sind und was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn wir an einen Punkt kommen, dass auch die Bundesregierung einsieht, dass eine Beteiligung der Industrie nicht das Falscheste ist, um hier die Cannabis-Clubs voranzubringen, dass wir hier dann Gewehr bei Fuß stehen und gerne unterstützen.
Ja, sehr schön. Das war doch ein sehr schöner Abschluss. Wir haben da absolut die gleiche Ansicht, die gleiche Meinung, Dirk. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt ein Stückchen schlauer geworden, natürlich noch nicht richtig schlau, weil wir tappen ja beides im Dunkeln sozusagen und warten jetzt zwingend auf den Gesetzentwurf, der vielleicht ein bisschen Licht in das Ganze bringen wird. Wann der kommt, was schätzt du an, wann kommt der? Der sollte ja eigentlich jetzt Ende April kommen. Irgendwie hört man nichts, doch eher nach der Sommerpause, oder wie schätzt du das ein?
Ich kann es wirklich gerade überhaupt nicht mehr einschätzen, weil die Arbeit, die in den letzten Monaten gemacht wurde, war an einem Gesetzentwurf, der wirklich eine volle Legalisierung vorgesehen hat und der ein Gesamtkonzept vorgesehen hat. Das hat sich jetzt geändert. Ich weiß nicht, und ganz ehrlich, das habe ich auch selten so erlebt, aber ich weiß nicht, an welchem Punkt zum Beispiel das Gesundheitsministerium in der Debatte zu der ersten Säule ist. Wir haben nichts gesehen, wir haben auch noch nichts weiter gehört. Einfach von der Möglichkeit denke ich schon, dass man im Mai einen Gesetzentwurf präsentieren kann. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wirklich noch viele Fragestellungen, die im Zweifel jetzt erst in der Bearbeitung nach oben sich herauskristallisieren, wo man dann einfach Lösungen finden muss. Und wir sehen ja auch, und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen, dass das nicht in allen Bundesländern besonders begeistert aufgenommen wird. Also zumindest ein Bundesland fällt mir immer wieder ein, die da im Zweifel nicht mitspielen werden.
Aber da haben sich ja schon 3 Social Clubs gegründet. Also von daher, es wird sehr spannend. Es wird, also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die Bundesländer dann damit umgehen. Dirk, vielen, vielen Dank. Also wir schauen beide noch in die Glaskugeln, sind gespannt und gucken mal, wie es dann so weitergeht. Aber ich bedanke mich für deine Einschätzung. Das war ein sehr schönes Gespräch, sehr aufschlussreich. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder, wenn es dann soweit ist, wenn es dann fertig ist, um zu schauen, okay, wie ist denn jetzt das Ergebnis?
So machen wir das, Christiane. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und auch nochmal einen ganz großen Dank für die gemeinsame Arbeit auch mit anderen Verbänden immer wieder, um das Thema Medizinalcannabis ganz vorne auf die Agenda zu bringen. Das ist, glaube ich, einzigartig und danke für eure Unterstützung.
Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Also da bleiben wir auch weiterhin drin und kämpfen für die Patienten und für den Medizinalcannabis. Sehr schön. Vielen Dank, Dirk. Tschüss.
Danke, Christiane. Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Es wird eine große Herausforderung sein, die erste Säule der Legalisierung, also die Cannabis Social Clubs und Eigenanbau, noch in diesem Jahr umzusetzen. Trotz alledem ist es der erste Schritt, auf den schon so viele sehnsüchtig warten. Es stellt sich natürlich für alle Interessierten die Frage, wie soll überhaupt ein Cannabis Social Club aussehen? Wo darf er angesiedelt sein? Und was werden die Voraussetzungen sein? Eine andere Frage stellt sich bei der Qualität. Wer wird für die Qualitätskontrollen zuständig sein? Wir haben uns natürlich auch über die Menge unterhalten, die dort produziert werden müssten. Geht man jetzt mal von 500 Mitgliedern aus, die sich pro Monat 5 Gramm Cannabis abholen würden, sind wir bei 25 Kilogramm im Monat und im Jahr wären es dann 300 Kilogramm Cannabis, die natürlich produziert werden müssten. Dirk hält das für eine echte Herausforderung, solche Mengen zu managen. Denn man braucht natürlich große Räumlichkeiten von ca. 100 bis 200 Quadratmetern und davon noch am besten mehrere. Auch stellt sich die Frage der Lagerung. Wo können solche Mengen gelagert werden und das auch noch gesichert vor Einbruch? Ein weiterer Punkt sind die Mutterpflanzen. Sie müssen gezüchtet werden und stehen normalerweise in extra Räumlichkeiten. Auch die Belüftung der Pflanzräume ist ein wichtiger Punkt. Eine gute Luftzirkulation und gleichbleibende Temperaturen haben einen großen Einfluss auf die Qualität. Apropos Qualität. Und hier meine ich nicht tolle THC-Konzentrationen und wunderbare Terpenprofile. Es geht hier um die mikrobielle Belastung und die Schimmelpilzbelastung, die eine entscheidende Rolle bei der Qualität spielen. Der Punkt ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, denn die Blüten werden inhaliert und ich könnte mir dann zum Beispiel giftige Aflatoxine aus Schimmelpilzen in die Lunge ziehen. Sollte die Keimbelastung und Schimmelpilzbelastung von Analyselaboren getestet werden und überprüft werden? Dirk befürchtet, dass so viel reguliert werden muss, dass es schwierig werden könnte, das alles in Eigenregie umzusetzen. Die beiden Extreme sind Spanien und Malta. Wer sich für die spanischen Cannabis Social Clubs interessiert, sollte sich die Special Folge 23 des Hanfgesprächs anhören. Da beschreibt nämlich Janosch Kratz, wie die spanischen Cannabis Social Clubs funktionieren. Die spanische Regierung hat hier nämlich kaum Einfluss oder besser gesagt gar keinen Einfluss. Die Clubs laufen dort eher in einer gewissen Eigenregie ab. Malta dagegen hat eine sehr überbordende Regulierung und ein extrem begrenztes Angebot. Die administrativen, finanziellen und rechtlichen Hürden sind so groß, dass das Ergebnis den Aufwand kaum rechtfertigt. So ein Konzept ist natürlich auch nicht zielführend. Die Kostenstruktur eines solchen Clubs ist auch eine große Unbekannte. Die Räume müssen angemietet werden, die Beleuchtung muss stimmen und die Belüftung und Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Ach ja, und auch die Abluft muss über spezielle Filteranlagen gefiltert werden. Ansonsten kommt es zu einer Geruchsbelästigung, die vielleicht nicht jedem Nachbarn gefällt. Man wird also Geld vorab brauchen, um den Social Club überhaupt aufbauen zu können. Dirk ist optimistisch, dass einige Social Clubs die Strukturen sicherlich sehr gut aufbauen können, aber andere könnten vielleicht auch überfordert sein. Kleine Clubs mit nur 10 oder 20 Mitgliedern sind sicherlich schneller umzusetzen. Der nächste Punkt ist der Schwarzmarkt, denn der soll ja ausgetrocknet werden. Ob das zu schaffen ist, wird sich noch zeigen. Dirk meint, wenn die Clubs professionell aufgezogen werden, könnten sich die Preise für die Blüten sicherlich auf dem Schwarzmarktniveau einpendeln. Die Industrie könnte sicherlich helfen, indem sie Pachträume und Aufbauunterstützung zur Verfügung stellen. Bis jetzt ist diese Möglichkeit allerdings von der Regierung nicht vorgesehen. Spannend wird es bei dem Thema Überwachung. Wer soll die Mengen kontrollieren, die produziert werden? Was passiert mit einer Überproduktion? Ob der Schwarzmarkt durch die erste Säule abgebaut wird, sieht Dirk eher skeptisch. Deshalb wäre es seiner Meinung nach wichtig, die zweite Säule schnell nachzuziehen, weil erst die Pilotprojekte einen Einfluss auf den Schwarzmarkt haben werden. Also man merkt schon, Fragen über Fragen, die die Legalisierung betreffen. Bei all den Fragen sollte auf keinen Fall der Medizinalcannabis vergessen werden. Hier darf es keinesfalls dazu kommen, dass Patienten in die Selbstmedikation abwandern und sich über Eigenanbau oder Social Clubs versorgen. Patientinnen und Patienten sollten ärztlich versorgt werden, da es chronisch schwerkranke Menschen sind. Sie sollten ihr Rezept in der Apotheke einlösen, wo sie immer ihre Sorte erhalten, auf die sie auch eingestellt sind. Und die Kostenübernahme sollte durch die Krankenkasse weiterhin gewährleistet sein. Der Bereich Medizinalcannabis darf durch die Legalisierung nicht ins Hintertreffen geraten, sondern muss weiterhin zugänglich sein für die vielen Patientinnen und Patienten. Auch hier sind Dirk und ich einer Meinung. So, ich denke, das Gespräch mit Dirk Heiteprim hat den einen oder anderen Punkt der Säule 1 beleuchtet. Es gibt viele Fragen, die noch zu klären sind, und wir alle warten gespannt auf den Gesetzentwurf der Ampelkoalition. In der nächsten Folge werde ich meine Frauenreihe der Cannabis-Patientinnen fortsetzen. Wie immer erscheint dieser Podcast auf Spotify, Apple Podcast, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.